ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir die interessantesten Gäste ein. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, einen Superstar näher kennenzulernen. So wie Checker Tobi.
Talk mit Thies.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Punkt erlebt, wo ich dachte, oh Mist, ich wäre gern wieder jünger, lass mich wieder zurück sein, Anfang 30. Habe ich gar nicht. Ich bin sehr einverstanden damit und ich finde es ein sehr erwachsener Gedanke, zufrieden und einverstanden mit dem erwachsenen Menschen, der man ist, zu sein.
Wann bist du erwachsen geworden?
Wann bin ich denn erwachsen geworden? Ich habe ja das große Glück, dass jemand, der Kinderwissensfernsehen macht. Wer soll denn bitte irgendwas dagegen haben, dass man Kinder schlauer macht?
Tobias Grell hat in Deutschland einen ganz besonderen Status. Das Kuriose, die eine Hälfte kennt ihn gar nicht. Für die andere ist er ein absoluter Superstar. Für alle, die in den letzten 13 Jahren Kinder waren und deren Eltern. Seit 13 Jahren findet er als Checker Tobi im Fernsehen und in Kinofilmen Sachen raus. Vom Weltraum bis zur Steinzeit. Er stürzt sich dafür am Bungee-Seil vom Felsen, quetscht sich in eine alte Römerrüstung oder lässt sich in einer Hochspannungsanlage vom Blitz treffen. Eigentlich ist es total irre. Wo auch immer er auftaucht, schlagen ihm die Herzen entgegen. Da wird um Selfies gebeten oder Autogramme. Ich habe selber festgestellt, als wir uns in Stuttgart getroffen haben, beim SWR, und ob Foto oder Autogramm, er macht es sofort. Er ist eine so sympathische und freundliche Erscheinung. Irgendwie hat noch nie einer irgendetwas Negatives über ihn gesagt. Und für Kinder ist er ohnehin der Größte. Natürlich, weil er Dinge so kindgerecht und mit Begeisterung erklärt. Und Kinder sind von Natur aus ja neugierig. Das ist schon mal ein Match. Aber das hat vor allem auch mit seiner fröhlichen, verspielten und authentischen Art zu tun. Ich war richtig gespannt auf ihn, bin auch erst durch einige Kinder auf ihn aufmerksam geworden. Ja, Checker Tobi, ah, okay, den Namen kenne ich, aber wer ist das eigentlich? Und der wird ja geradezu vergöttert. Nur um festzustellen, dass Tobi, der aus Mainz kommt, jahrelang ein paar Räume weiter in Baden-Baden, wie auch ich, beim SWR gearbeitet hat. Er damals für das Ding TV, den Jugendkanal vom SWR. Ich hatte Tobi schon lange angefragt, aber es hat bestimmt 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann zusammengekommen sind. Denn Tobi ist an so vielen Fronten unterwegs. Für die Checker-Tobi-Filme natürlich oder aber auch für die Fernsehsendung Deutschlands beste Klasse. Außerdem leitet er das Kinderfilmfest in München. Checker-Tobi gibt's zum 3. Mal jetzt im Kino. Die heimliche Herrscherin der Erde. Und in diesem Film trifft er auf sein 8-jähriges Ich. Der 8-jährige Tobi, der alles über die Erde wusste. Das weiß er nämlich aus einem Privatvideo, das allerdings bei der entscheidenden Frage abbricht. Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Das war sozusagen die erste Checker-Frage und an die Antwort im Film kann er sich jetzt nicht mehr erinnern und macht sich auf den Weg um die halbe Welt. Was er überhaupt schon alles erlebt hat, in Höhlen, mit Chamäleons auf Madagaskar oder ganz oben in Spitzbergen, das erzählt er hier. Und wir wollen wissen, wie war er wirklich als 8-Jähriger? Er wusste auf jeden Fall schon sehr früh, dass er zum Fernsehen will. Und ich frage ihn, wann er überhaupt erwachsen geworden ist.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich sehr. Hallo Christian.
Mensch, du bist ja so schwer zu bekommen. Also wirklich.
Ist das so?
Ja, weißt du, wie lange ich eigentlich schon mit dir schnacken will?
Nee.
Ja, wirklich schon ganz, ganz lange. Und es passt dir nie rein. Du lebst aber auch wirklich ein Leben auf der Überholspur.
Ich bin viel unterwegs, das stimmt. Und es ist immer schwer, dann solche schönen Termine, wo man sich auch ein bisschen Zeit nimmt, so gut einzutakten. Aber jetzt haben wir ja einen Anlass und die Chance und ich freue mich.
Wer so viel unterwegs ist, muss aber auch natürlich wirklich gut darauf achten, fit zu bleiben, gesund zu bleiben. Es hängen ja auch von deiner Gesundheit und deiner Präsenz einfach so viele Termine ab. Du musst ja auch immer dabei sein. Mhm. Das heißt, wie sportlich bist du? Wie bewusst hältst du dich fit oder lebst gesund?
Das tue ich auf jeden Fall schon, aber nicht so sehr, weil ich sage, oh, ich muss ja funktionieren. Das finde ich irgendwie ein bisschen einen unangenehmen Gedanken. Ich mache das schon, weil es mir Spaß macht, mich wohlzufühlen.
Ja.
So. Und ich habe früher wirklich lange auch Vereinssport gemacht. Ich war Kunstturner. 18 Jahre lang habe ich das gemacht im Verein. Und Jetzt ist es leider so, dass ich in meinen Alltag, der so unregelmäßig ist, keinen regelmäßigen Vereinssport mehr reinkriege. Und weil ich so viel unterwegs bin, musste ich mir einen Sport suchen, den man überall machen kann. Und das ist bei mir Laufen. Also ich gehe einfach sehr gerne joggen, weil so Sportschuhe kriegt man immer noch irgendwie in den Koffer. In München, wo ich wohne, kann man wunderbar die Isar hoch und runter, den Englischen Garten durchlaufen. Das versuche ich wirklich sehr regelmäßig hinzukriegen.
Also ich habe das Handy dabei. Könntest du einmal kurz einen Flickflack noch machen?
Den würde ich nicht mehr hinkriegen, ohne dass ich mir beide Schultern auskugle und die Ellbogen breche. Aber ich konnte es mal.
Als kleiner Junge.
Genau.
Der dir auch begegnet.
Richtig.
Im Kinofilm
jetzt.
Der 8-jährige Tobi. Ich muss jetzt wirklich ganz blöd fragen, weil ich mir nicht sicher war. Aber sind da in dem Kinofilm so ein ganz paar Originalfilme von früher dabei? Nee, ne?
Nee.
Okay.
Nee.
Weil dein Papa ist ja Kameramann
gewesen.
Oder
genau.
Ist immer noch
ist heute immer noch,
Kameramann.
Ja.
Du hast ja auch, glaube ich, gerne so ein bisschen gefilmt. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob da auch was Echtes reingeschmuggelt werden konnte, weil ihr das natürlich auch so alt getrimmt habt.
Nee, wir haben die Szenen. Es gibt einen kleinen Schauspieler, Theo Latta heißt der. Der ist 8 Jahre alt gewesen, als wir es gedreht haben. Und der spielt mich als Kind. Ja. War ein irre aufwendiger Castingprozess. Aber wir sind ganz froh, wen wir da gefunden haben. Und mit dem haben wir die Szenen, die in den 90er Jahren spielen, als ich 8 war, nachgestellt. Auch mit einer Kamera aus der Zeit gefilmt, um es möglichst authentisch zu machen. Aber es gibt keine echten Aufnahmen von mir aus der Zeit. Was aber von mir kommt, ist ganz viel von dem, was der kleine Tobi ist. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwas ausgedacht, sondern viel Autobiografisches dabei.
Guck, und deshalb habe ich mir das doch gedacht. Das heißt, du warst mit 8 auch schon ein ganz schlauer, auf jeden Fall extrem neugieriger.
Ja, definitiv.
Was haben deine Eltern erzählt über dich, der Tobi mit 8?
Die mussten gar nicht so viel erzählen, sondern das ist ja irgendwie, mit 8 kann man sich ja schon auch noch an Dinge erinnern. Ich habe Bilder vor mir, wie ich mit 8 mit meinen Nachbarsfreunden, Seba und Benne, die wohnten in der gleichen Straße wie ich, wie wir erst Kassetten gehört haben, also so viel 3 Fragezeichen, TKKG und so. Und wie wir dann rausgegangen sind und uns eigene Kriminalfälle überlegt haben und als eigene Ermittler versucht haben, Fälle zu lösen und irgendwelche Blutspuren im Schnee zu finden und so weiter. Solche Sachen haben wir viel gemacht und die habe ich alle noch vor Augen. Und weil mein Vater Kameramann ist und ich dann früh schon mit durfte zu Dreharbeiten, habe ich auch schon früh erkannt, dass ich den Beruf des Journalisten, des Reporters unbedingt irgendwann mal in meinem Leben machen möchte.
Okay.
Und deshalb wusste ich auch schon als 8-Jähriger, ich muss Journalist werden. Und das bedeutet Fragen stellen, so lange und so viele man kann, Sachen rausfinden. Und das habe ich dann einfach nie aufgehört zu tun.
Dieser 8-Jährige taucht in dem neuen Kinofilm ja immer wieder auf. Mhm. Du unterhältst dich mit ihm und dann ist er natürlich plötzlich wieder weg. Und diese Kernfrage ist ja, wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?
Mhm.
Das ist aber jetzt nicht die Frage, die du dir damals gestellt hast.
Nee, das ist der Teil, der es nicht autobiografisch ist. Also,
Dass
ich mich als 8-Jähriger für den Boden und für die Erde so sehr brennend interessiert habe, wie der 8-Jährige Tobi im Film, der Teil ist Fiktion. Ich hatte natürlich auch so meine Themen, für die ich gebrannt habe. Und ich wollte zum Beispiel deshalb Sportreporter werden, weil ich riesiger Kaiserslautern-Fan war, erster FCK. Und ich wollte irgendwann mal in der Lage sein, diese Fußballspieler zu interviewen. Da war eigentlich mein Ursprungsgedanke her. Aber so wie der kleine Tobi im Film sich für den Boden und die Erde interessiert, weil es nun mal das Überthema dieses dritten Kinofilms ist, so habe ich damals für Fußball gebrannt, für Bundesliga, für den ersten FCK. Und war da halt, habe ich mich aber auch wie der kleine Tobi im Film halt so sehr reingestürzt in die letzten Verästelungen von nerdigem Fachwissen zu meinem Verein und so weiter. Das war mir schon sehr nah.
Wen vom FCK hast du mittlerweile getroffen?
Niemanden.
Das ist aber wirklich nicht dein Ernst.
Niemand.
Bist du denn noch Fan vom FCK?
Ich würde sagen, ich bin immer noch großer Sympathisant. Mhm. Und Fan geht deshalb zu weit, weil ich irgendwann das Interesse an Fußball leider so ein bisschen verloren habe.
Aber das ist so komisch, weil man wird als kleiner Junge doch Fan. Und
ja.
Du warst ja Fan.
Ja.
Das lässt eigentlich nie nach.
Ja,
eigentlich.
Es hat auch bei manchen Sachen nie nachgelassen. Also ich war dann auch sehr schnell Fan von den Toten Hosen zum Beispiel.
Mhm.
Die höre ich jetzt nicht mehr jeden Tag, aber ich bin immer noch großer Fan, weil die haben einen wichtigen Platz in meinem Herzen. Kürzlich habe ich diese tolle Doku über den FCK gesehen in den 90ern.
Ja,
die gibt es gerade in der ARD-Mediathek, ist großartig. Und da habe ich schon auch gemerkt, oh Gott, diese Zeit, ich wurde zurückgebeamt.
Ja.
Das ist irre, das ist alles noch in mir. Aber ich habe halt die letzten Jahre nicht mehr so verfolgt, wer spielt da jetzt eigentlich noch und so weiter.
Mhm.
Und wenn, würde ich natürlich Leute treffen wollen wie Pavel Kuka, wie Olaf Marschall, wie Reinke, der das Tor sauber gehalten hat und so.
Was mit Klose?
Ja klar, Miro Klose. Auch noch
mit Miro Klose?
Ja, unbedingt.
Es war damals aber auch wirklich total verrückt. Es war ja die Zeit, alle, die sich jetzt nicht für Fußball interessieren, ganz kurz mal weghören. Aber als Kaiserslautern aufgestiegen ist in die Bundesliga und deutscher Meister wurde, genau, als Aufsteiger. Ich meine, guck mal, wie verrückt ist das?
Das war der Hammer.
Ich weiß nicht, die Straßen waren ja bemalt.
Wahnsinn.
Ohne Ende, war ja kein Asphalt mehr, ja, in seiner ursprünglichen Farbe zu sehen.
Gute Zeit, um in Rheinland-Pfalz aufzuwachsen. Absolut.
Eine der wenigen.
Ja.
Wie alt warst du damals, als dieser Wahnsinn passierte?
Da war ich dann 11 oder 12. Okay. Also ich glaube, sie sind ja 96 abgestiegen, dann wurden sie sofort Pokalsieger, dann waren sie zweite Bundesliga, da war ich dann, das war dann 97 oder 11, als die Meister wurden 12.
Es war auf jeden Fall eine echt aufregende Zeit.
Ja.
Und glücklicherweise muss man sagen, der FCK wenigstens in der zweiten Liga.
Ja.
Solide.
Absolut, stabil. Gerade, ne? Das kriege ich auch. So viel kriege ich noch mit. So viel kriege ich noch mit. Ich habe die Schlappe gegen Hertha da im Dezember, die habe ich ein bisschen mit aus der Ferne gelitten und habe mich dann gefreut, dass es in der Bundesliga dann wieder besser lief.
Stimmt, das war ganz schlimm. Ich weiß. Ein Freund von mir, Kai Schumacher, der Pianist, kennst du Kai?
Nee, nicht persönlich.
Aber also, sein Vater war mal mein Kollege, Walter Schumacher. Ja. Erinnerst du dich noch an Walter Schumacher von SWF 3? Damals nein. Kai ist sein Sohn. Ja. Kai ist großer Fan und er ist neulich nach Berlin gereist, um das Spiel dort zu sehen. Ich glaube, es hat dazu auch noch geregnet.
Oh,
was war es? 0-5 oder was?
Nee, 6-1.
Ja. Und es hat geregnet.
Ja. Mist.
Solche Spiele hasse ich. Ich bin einmal als HSV-Fan nach Frankfurt gefahren und nach Hoffenheim. Als HSV-Fan bin ich nach Hoffenheim gefahren und wir haben 6-0, glaube ich, verloren. Es stand nach 12 Minuten schon 2-0.
Oh.
Und dann denkst du, warum bin ich hier hingefahren? Diese ganze Anreise, der ganze Stau. Jetzt sitze ich hier noch 80 Minuten, habe gar keine Chance, dass wir gewinnen.
Was macht man dann?
Ich weiß nicht. Es war deprimierend.
Ja.
Es war auch ein bisschen Trauma.
Ja, siehst du erzählst ja heute noch davon.
Ja, also, das war meine Reise nach Hoffenheim. Deine Reisen, die gehen etwas weiter.
Ja.
Für den Kinofilm seid ihr wieder ganz viel in der Welt unterwegs gewesen. Zum Beispiel nach Madagaskar.
Mhm.
Und ein Chamäleon gibt es nur in Madagaskar. Ist das richtig?
Also es gibt Chamäleons an vielen Orten auf der Welt.
Ja.
Aber in Madagaskar gibt es eine Art, die es nur dort gibt.
Und da habe ich nämlich ein Wort gelernt bei dir im Kinofilm. Das wusste ich nicht. Ich musste das nachgucken. Aha. Endemisch.
Endemisch?
Ich kannte das vorher nicht.
Ja.
Und da habe ich gesagt, endemisch, entschuldige bitte, warum weiß ich nicht, ich liebe es aber, neue Wörter zu lernen.
Ja.
Und da habe ich gleich nachgeguckt. Und endemisch heißt, es kommt im Prinzip mehr oder weniger nur in diesem einen Gebiet vor.
Genau. So ein bisschen, und das liegt natürlich daran, wie Madagaskar entstanden ist. Das war vor vielen Millionen Jahren mal Teil des afrikanischen Kontinents. Das ist quasi abgebrochen. Und dann hat sich das irgendwo im Indischen Ozean, hat sich diese Insel gebildet und die Tiere, die mit abgebrochen sind, vereinfacht gesagt, die sind dort geblieben und haben sich eben über viele Millionen Jahre Evolution dort weiterentwickelt, aber nur dort. Und weil auch keine Raubtiere mit dort auf dieser Insel waren, konnten eben auch besondere kleine Arten und so immer weiter, ja, die sich dort entwickeln. Und so gibt es auf Madagaskar Tiere und Pflanzen, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt, unter anderem auch diese Chamäleonart. Wir haben ein kleines männliches Chamäleon getroffen, Freddy, den gibt es nur da.
Und die wechseln Farben.
Die wechseln die Farbe.
Es ist schon krass, wenn man das, also ich habe es ja noch nie, aber ich kriege ein Gefühl in dem Film, wie es sein muss, wenn man das sieht, vor den eigenen Augen.
Ja, es ist irre, wirklich. Also weil man, wir sind ja da, es war ja kein Zoo, wir sind ja wirklich im Dschungel gewesen.
Ja.
Wir hatten Hanscha dabei, das ist eine, finde ich, wahnsinnig beeindruckende Frau. Ist eine madagassische Biologin, die jetzt mittlerweile in Deutschland lebt, aber ganz viel von dem, was sie hier in ihrer beeindruckenden Karriere als Biologin lernt und macht und wieder zurückgibt, dieses klassische Brain Gain.
Naturschützerin auch, ist ihr.
Genau,
ihr
ganz Berufung, viel auf ihrer Heimatinsel macht, sich einsetzt, guckt, dass dort Pflanzen wieder wachsen, dass irgendwas gegen die Klimakrise getan wird. Und die kennt sich sehr gut auch mit diesen Tieren aus und konnte uns eben Lemuren zeigen. Mit der haben wir Freddy, das Chamäleon, getroffen. Irre Käfer, da gibt es im Film, ist der Giraffenhalskäfer gelandet, irres Tier und so. Und genau, das war Reporterglück und unterstützt durch unsere fantastische Protagonistin.
Wie lange musstet ihr denn, sag ich mal, warten, bis ihr diese Bilder einfängt? Wir wissen das ja von Tierdokus.
Mhm.
Du musst dich manchmal 14 Tage auf Lauer legen, um diesen einen Shot zu bekommen, den du aber brauchst.
Mhm.
War das bei euch ähnlich oder inwiefern ließ sich das so halbwegs planen?
Wir hatten im madagassischen Dschungel nur 2 Tage und wir wussten, dass es dort vor Tieren schon auch so wimmelt.
Mhm.
Aber trotzdem braucht man natürlich Glück. Und am ersten Tag sind wir wirklich weit tief in den Dschungel reingefahren, hatten dann auch noch Probleme mit so einer Gruppe von, ich weiß nicht, 20 grauhaarigen Fotojournalistinnen aus den USA, die da irgendwie so in so einer langen, sehr grün und fliederfarben gekleideten Kutte irgendwie durch den Dschungel sind mit ihren Kameras und immer im Bild standen. An dem Tag haben wir einfach nur auf Glück Tiere gesucht und aber auch zum Beispiel ganz tolle Lemuren gefunden. Und am zweiten Tag waren wir in einem Bereich, der von einem fantastischen Vorortbiologen namens Justin beschützt, kontrolliert, wie auch immer wird. Und der konnte uns sehr gezielt in diesem Wald, wo er sich wirklich auskannte, in Gegenden bringen, wo er wusste, hier gibt es irgendwo ein Chamäleon. Und so konnten wir unser Glück ein bisschen nachhelfen, unserem Glück.
Ihr hattet auch einen Tausendfüßler, glaube ich. Hattet ihr den im Film?
Zwei sogar.
Ich wollte gerade sagen, denn die Frage war doch, wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Oder habt ihr die Frage gestellt
die Frage
in dem Film?
Doch, ich habe gefragt, also, ob die wirklich Tausendfüße haben.
Ja, stimmt. Okay, mit Gerhard meine ich doch.
Ich glaube nicht.
Haben sie?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich habe auch gelernt, es sind keine Tausendfüßler, sondern Tausendfüßer. Entschuldigung, ich muss kurz, wenn ich doch so Wissen schon mal habe.
Aber weißt du was, ich habe als kleiner Junge immer Linkshändler gesagt. Ich bin Linkshändler.
Ach, das ist aber süß.
Das ist süß. Wundert also nicht, dass ich Tausendfüßler sage. Ach, das heißt Tausendfüßer. Interessant. Weißt du was, ich habe vorgestern ein Kindergedicht gelesen von Michael Augustin aus dem ganz neuen Buch. Mhm. Und ich fand es sehr süß, ist ganz kurz. Das heißt aber witzigerweise der Milliardenfüßler.
Aha.
Das heißt Füßler
bei ihm. Vielleicht bin ich auch falsch. Vielleicht ist mein Klugscheißerwissen hier auch gerade völlig falsch.
Ja, aber wenn es einer weiß, dann weißt du es.
Naja, ich
glaube eher, dass der Dichter hier falsch liegt.
Naja, wer weiß.
Aber den gibt es ja ohnehin nicht. Und das ist wirklich ganz süß. Ich schenke dir das mal.
Lies mal.
Das heißt, hast du ihn humpeln sehen? Das kommt vom vielen Barfußgehen. Was will man tun? Das Tier wird ganz bekloppt, sobald es im Laden Schuhe shoppt.
Das ist ja nett.
Das ist süß.
Ja, voll.
Ja, der macht also ganz schöne Gedichte.
Cool. Wie heißt der?
Michael Augustin.
Toll.
Der ist Werder Bremen-Fan. Der kommt aus Bremen.
Schöne Grüße.
Ja, das heißt der Milliardenfüßler.
Schön.
Und wie viele sind es beim Tausendfüßer?
Mehrere hundert auf jeden
Mehrere
Fall.
Mehrere hundert.
Also gezählt habe ich nicht. Ich wurde aufgefordert, zähl doch mal. Das Tier ist auch wirklich, wie lang mag das sein? Vielleicht 14 Zentimeter oder
immerhin.
So. Der ist mir auch über den Arm gekrabbelt. Aber wenn der sich bewegt, ist wirklich irre. Wir haben das mit so einer Makrolinse gedreht, dass wir quasi bildschirmfüllend oder in unserem Fall leinwandfüllend auf diesen winzigen Beinchen sind. Wenn die sich so bewegen, das sieht abgefahren aus. Aber wenn er läuft, dann bewegt er sich auch so schnell, dass es mir zumindest unmöglich wäre, die wirklich zu zählen.
Der Tausendfüßherr.
Womöglich, wer weiß. Ohne Antwort auf... wie sagt man? Diese
ohne Gewehr.
Ohne Gewehr.
Ohne Gewehr, ohne Anspruch auf Richtigkeit.
Richtig. Ich weiß auch nicht.
Die Hanscha hat euch ja auch durch diesen einen Wald aus Stein geführt.
Mhm.
Ein Wald, in dem angeblich die Geister ihrer Vorfahren auch noch sind. Was hast du davon gespürt?
Das sind die sogenannten Tsingis, die es auch so nur auf Madagaskar gibt. Ein ehemaliges Korallenriff, das vor vielen Milliarden Jahren, schätze ich mal, die Zeit weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall irgendwann mal unter Wasser war. So hat sich das gebildet und im Laufe der Zeit ist es zu einem wirklich irren Gebilde von Steinen und Felsen geworden auf Madagaskar, die man mittlerweile eben emporklettern kann. Und der Ort ist für die Menschen auf Madagaskar heilig, weil sie dort die Geister ihrer Vorfahren vermuten. Und in unserem Film muss ich dorthin, weil ich mich ja auch an eine Antwort erinnern möchte, die ich als Kind mal wusste. Also diese Idee, sich selbst und meinem eigenen Ich, dem Vorfahren von mir selbst nachzuspüren, das scheint da irgendwie logisch. Und ich muss sagen, ich habe das vor allem gemerkt, bevor wir da rein sind. Wir haben mit einem Dorfältesten aus einem madagassischen Dorf dort noch so eine Zeremonie gemacht. Das war abgefahren, weil das ist ja ein Dokumentarfilm in den allermeisten Teilen. Und der hat jetzt für uns da nicht irgendwie eine Show gemacht, sondern der hat wirklich ein für ihn heiliges Ritual durchgeführt, wo er den Geistern Opfergaben gegeben hat. Das war Honig, das waren ein paar Bonbons, das war ein besonderes Holz. Und dann hat er uns einen guten Aufstieg gewünscht. Und das war schon echt ein überwältigender Moment. In den Tsingis selbst dann war es vor allem 40 Grad heiß, die Hitze stand da, ich musste da klettern, ich fand es sau anstrengend und war sehr froh, als ich irgendwann oben angekommen war. Das ist ein irres Gelände, ich habe sowas noch nie vorher gesehen oder begangen. Es war total toll, dort zu sein, aber das Spirituelle ist dann so ein bisschen meiner Erschöpfung gewichen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, was ich interessant fand ist, dass du dem Dorfältesten dort die Hand gibst, dass die sich mit Händen begrüßen. Ich dachte, das ist so eine Geschichte der westlichen Welt.
Vielleicht ist es
das fand
das
ich
auch.
Irgendwie erstaunlich.
Vielleicht ist es das auch. Vielleicht hat er das auch nur aus Höflichkeit mir gegenüber getan.
Was?
Ich glaube aber, ich habe es ja auch.
Aber ich glaube, Hanscha hätte dich gewarnt.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, die hätte dich gewarnt.
Genau.
Oder es dir gezeigt.
Genau. Genau.
Ja.
Und das ist aber wirklich das Coole an unseren Checker-Kinofilmen. Die sind ja wirklich über die meisten Teile dokumentarisch. Und dieser Dorfälteste in diesem Dorf, ich weiß nicht, ob der jemals eine Kamera gesehen hat, weiße Menschen, ganz sicher, aber sicherlich nicht so in so einem Aufriss, wie wir da hingekommen sind. Und deswegen, bei allem wie wir auch das Ganze fiktionalisieren, diese Momente sind immer echt. Man kann ja nicht einem 75-Jährigen, der sein Leben in Madagaskar im Dorf verbracht hat, zu sagen, kannst du die Szene bitte nochmal wiederholen? Oder so. Es geht einfach nicht. Mhm. Und das ist dann, finde ich, das Magische an diesen Filmen, dass wir es schaffen, Kindern eine echte Welt zu zeigen und sie trotzdem in unsere fiktionale Handlung irgendwie so zu integrieren. Das ist der Teil, der mir am meisten Freude macht. Mhm. Das echte Leben mit einer spannenden Geschichte zu kombinieren. Das ist cool. Und weil du die Szene gerade gesagt hast, fällt es mir nur ein, weil ich diese Begegnung mit diesem Typen so irre gut fand.
Ich erinnere mich auch an Bonbons als Opfergaben. Mhm, was hat es damit auf sich?
Ja, die Menschen dort haben wirklich nicht viel. Madagaskar ist eins der ärmsten Länder der Welt. Ich habe das auch selbst vorher noch nie, ich bin ja echt schon ein bisschen rumgekommen, auch gerade für diesen Job, aber noch nie so eine Art von Armut irgendwo gesehen, erlebt oder so. Und ich glaube, gerade im ländlichen Madagaskar, weit weg von der Hauptstadt und so weiter, wo die Leute wirklich in sehr einfachen Hütten leben und ein sicherlich schönes, aber eben ganz anderes Leben leben als wir hier, da sind Bonbons, glaube ich, eine Besonderheit und eine Seltenheit. Und deswegen ist es natürlich auch eine große Opfergabe, wenn man dann, das waren so Kaubonbons irgendwie, ne, so verpackt in irgendwie so Plastikpapier. Wenn die das da am Fuße dieser Zingi-Urwälder oder Steinwälder eigentlich eher ablegen. Ja, das ist, glaube ich, einfach eine Opfergabe.
Die nennen die natürlich nicht Bonbons.
Nee.
Der Gedanke kam mir jetzt gerade, hätte vermuten können, dass die deshalb so wertvoll sind, weil Bonbon so ähnlich klingt wie Baobab.
Ah, ja.
Baobab klingt wie Mauer.
Das ist eine
ganz kuriose Assoziation. Diese Baobabs sind ganz besondere Bäume, auch dort auf Madagaskar, weil die nicht brennen.
Mhm.
Aus was bestehen die? Warum brennen die nicht?
Die sind schon verholzte Bäume, aber da ist einfach, das sind gigantische, die kennt man auch. Gibt es nicht nur auf Madagaskar, das sind so für den afrikanischen Kontinent, glaube ich, recht typische Bäume, Affenbrotbäume ja auch genannt. Mhm. Und die sind gigantisch groß und alt, die werden über 1000 Jahre alt. Und ich glaube, ich habe versucht, den alleine zu umarmen, keine Chance. Ich glaube, wir waren zu viert und mit ausgestreckten Armen, um einmal um den Stamm zu kommen. Und diese Bäume haben so viel Wasser in sich, speichern dieses Wasser, können deswegen auch eben auf dem trockenen Kontinent oder in trockenen Gebieten so gut überleben. Und wir haben diese berühmte Baobab-Allee im Morgengrauen besucht und da irre Bilder zum Glück machen können. Und das war schon auch ein erhabener Moment, dort irgendwie so reinzugefahren. Und da hat Hanscha mir erklärt, dass das früher alles Urwald war und dass jetzt nur noch diese Bäume stehen, weil der Rest abgebrannt ist. Und die Baobabs haben es tatsächlich überlebt, weil die durch das viele, viele Wasser später zumindest brennen. Ja. Und wenn die anderen trockenen Sträucher schon längst abgefackelt sind, stehen die Baobabs noch.
Abgebrannt für die Landwirtschaft dort.
Ja, ursprünglich wurde das gerodet, weil die Leute versucht haben, irgendwie Fläche zu schaffen, wo sie was anbauen können.
Als Ausgleich sozusagen, um das ein bisschen wieder zu beleben, werden da Bäume angepflanzt.
Ja, auch in einem staubtrockenen Boden.
Und jeden Tag unendlich viele Bäume. Wie viele sind 1000 oder was weiß ich?
Genau.
Also
genau, da gibt es so Baumschulen und die haben dann wirklich diese kleinen Baobab-Setzlinge.
Ja.
Die sind, ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Ich weiß nicht, die wachsen sicherlich eher langsam, aber also vielleicht sind die ein Jahr gezogen und sind auf so einer Länge von 30 Zentimetern. Und dann, viele Kinder helfen da auch mit, da durften wir dabei sein. Und dann setzten sie die in diesen extrem sandigen, trockenen Boden. Und für mich sah das so ein bisschen aus wie sollen die denn jemals wachsen? Aber dadurch, dass auch schon die Setzlinge eben so gut und so lange Feuchtigkeit speichern können, haben die eine Chance, dort wieder irgendwie im Laufe der nächsten Jahrzehnte den Boden erstens festzuhalten, weil ein großer Nachteil oder ein großes Problem in Madagaskar ist, dass ganz viel dort erodiert, weil der Boden so trocken ist. Und deswegen braucht man Bäume mit Wurzeln, die den Boden beisammenhalten und so. Und das versuchen die da Tag für Tag, so gut sie können, auf gigantischen, verstaubten, abgebrannten Flächen. Das ist irre.
Das war Madagaskar.
Das war Madagaskar.
Was für ein Fleck Erde.
Ja.
Oder was für ein Fleck Erde.
Ich habe einen Fun Fact zu Madagaskar, leider ein Sad Fact gehört. Oh. Weil Madagaskar ist nicht nur arm, sondern so stark vom Klimawandel betroffen, so trocken und so weiter und unfruchtbar geworden. Und weil die Erde so trocken ist und erodiert, ist der südlichere Teil des Landes zum großen Teil versandet. Mhm. Und man kann vom Weltall aus sehen, wie quasi Sand- und Staubwolken vom Süden von Madagaskar so nach unten Richtung Indischer Ozean geweht werden. Okay. Weil das Land so trocken ist, kann man vom Weltall das aus sehen. Es sieht ein bisschen aus, als würde Madagaskar weinen. Das ist irre.
Wenn man diese Umweltzerstörung sieht, und du warst ja auch schon mehrfach in Regenwäldern, oder? Wir kennen das von Bildern, wir kennen das aus Erzählungen, im besten Fall aus Filmen.
Mhm.
Wenn man das vor Ort direkt erlebt, einen zerstörten Regenwald. Du warst doch in Brasilien.
Genau,
du warst
im Amazonas, auch, ne? Ja.
Für einen anderen Film schon.
Genau.
Wenn man da vor Ort es erlebt, was hast du da gespürt? Was hast du in dem Augenblick gedacht?
Also, seit ich diese Filme drehe, begegne ich überall auf der Welt dem Klimawandel. Und das macht natürlich was mit mir. Es ist vorher schon so ein Thema gewesen, das mir sehr wichtig war, das mir am Herzen liegt, wo ich mich versuche einzusetzen, stark zu machen, Menschen aufzuklären. Vor allem auch, weil mein Publikum ja Kinder sind, vorwiegend. Und wenn man sich jetzt um eine Zielgruppe, um ein junges Publikum kümmert, die jetzt geboren sind und in 80 Jahren noch leben. Und wenn man so ein bisschen mal guckt, was Wissenschaftlerinnen sagen, wie das Jahr 2100 auf der Erde aussieht bei dieser Art von Erwärmung, dann weiß man, da müssen wir was tun. Und wenn man dann so direkt damit betroffen ist, weil Menschen keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil der Lebensraum im Amazonas abbrennt, weil Leute auf Vanuatu, habe ich das erlebt, ihr Zuhause verlassen müssen, weil der Meeresspiegel steigt, weil Menschen, die eigentlich den Klimawandel erforschen in Grönland, nicht mehr auf dem Eispanzer landen können, weil es zu warm ist. Also all diese Sachen habe ich überall gesehen und erlebt und mir macht das diese Dringlichkeit so sehr bewusst, dass das eben ein Thema ist, das mich in meiner täglichen Arbeit sehr begleitet. Ich finde es wichtig, Kinder nicht nur, wenn es um Klima geht, darüber aufzuklären, sondern auch bei anderen Themen versuchen wir das in den Sendungen mit unterzubringen. Und es macht gleichzeitig, dass ich so ein bisschen, ich glaube, es geht allen Leuten so, die sich Aktivisten sicherlich noch viel mehr als Menschen wie mir, die sich vor allem auf die Fahne schreiben, aufzuklären und Wissen zu vermitteln. Aber es ist so ein bisschen, es fühlt sich wahnsinnig frustrierend an, immer wieder mitzukriegen, dass all die ganzen Ziele immer wieder aufgeweicht werden. Jetzt geht es in Europa gerade um doch lieber verzögerte Verbrenner ausregeln und. Es wurde so viel schon geschafft. Und wir machen gerade in vielerlei Hinsicht, aber in Klimahinsicht sicherlich erst recht, eine riesige Rolle rückwärts. Und es ist extrem ermüdend. Mhm. Und manchmal kann ich auch nur den Kopf schütteln, auch über deutsche Politiker, die aus Belém zurückkommen und sagen, ich bin froh, dass ich wieder weg bin. Was ist denn das für eine Aussage, Herr Merz? Entschuldigung. Ja. Da hat er nicht verstanden, wie man dieses Thema auch in die deutsche Bevölkerung zurückspielen kann. Man kann nämlich genau darüber sprechen und kann daraus einen Appell formulieren, statt das Ganze irgendwie madig zu machen. Und das lässt mich manchmal schier verzweifeln. Vor allem, weil ich im direkten Kontakt mit Kindern so oft merke, wie klug die schon sind, wie gut die sich mit dem Thema auskennen, wie wichtig denen das Thema ist. Und dann denke ich so, ja, die jungen Leute, die keine Stimme haben, die wissen um die Dringlichkeit. Und wir Erwachsenen, die wir die Schalter, die Hebel umlegen müssen, wir vertrödeln Zeit. Das macht mich ein bisschen kirre.
Was mir jetzt nochmal klar geworden ist, und ich finde es wirklich auch spannend, dass ihr mit euren Filmen im Prinzip mehr Umweltbewusstsein schafft, als das eine Luisa Neubauer. Wirklich eine Ikone der Bewegung, die auch ganz viel Tolles sagt und macht, aber natürlich eher so auf dem Kriegsfahrt ist, ja, dass ihr aber natürlich diejenigen erreicht, auf die es in der Zukunft ankommt, ja, und natürlich auch so Eltern heutzutage, ja. Die sind natürlich auch dabei. Aber das finde ich wirklich spannend. Du bist wirklich an vorderster Front, wenn es um Umweltschutz auch geht.
Ja, halt, ich glaube, der Vergleich mit Luisa Neubauer ist deshalb ein bisschen, also sie muss, und das ist ihr Job, Appelle formulieren. Und was wir machen, ist bilden. Ja. Also ich versuche, bei den Kindern ist es auch, ich finde es auch total wichtig, wir sind auch eine öffentlich-rechtliche Sendung. Wir haben keine Agenda, keine politische Agenda in dem Sinne. Aber ich habe so für mich selbst das Verständnis entwickelt, dass Klimaschutz auch keine politische Haltung ist, sondern einfach erstmal die Grundlage von vielen Themen sein muss. Ja. Und bei Kindern umso mehr. Genau, ja. Und du hast recht. Wir schaffen es hoffentlich mit den Filmen, Kindern zu zeigen, wie das Leben überall auf der Welt so aussieht, aber eben auch, worauf es ankommt, wenn wir über Klima und Umwelt sprechen.
Ja. Wobei man sagen muss, dass auch Luisa, mit der ich ja vor einiger Zeit dann auch wieder gesprochen habe, dass sie eben auch jetzt auf dem Dreh ist, dass wir Umwelt, das Thema Umwelt, mit Geschichten, absolut, mit Erzählungen, ja, verbinden müssen. Ja. Ob es um Kinofilme geht oder wir brauchen einen Superhelden, der Zug fährt. Also jetzt einfach ausgedrückt. Ja. Sie sagt, so kann es in der Zukunft nur funktionieren, weil alles andere fruchtet ja nicht. Ja. Also wir brauchen die Verbindung mit Geschichten. Ja. Das macht ihr natürlich seit vielen Jahren.
Ja, ja, ja. Total. Ja. Genau, gibt es auch spannende Initiativen, die sich genau das auf die Fahne schreiben. Ne?
Echt? Wie, ja. Wie zum Beispiel?
Planet Narratives heißen die. Und die versuchen, oder ich glaube, was die machen, sind vor allem so Workshops für Filmschaffende zu geben, um zu gucken, wie kann man eigentlich in der ganz täglichen Arbeit, auch in einem Tatort, wo es überhaupt nicht um Klima gehen muss oder sollte, trotzdem die Leute mitdenken lassen, was diese Bilder und Geschichten für eine Realität erzählen und was man damit eben auch für ein Umdenken oder so erzeugen könnte. Ich finde den Superhelden, der Zug fährt, eigentlich ein total schönes, weil sehr einfaches Bild. Und es sind ja die kleinen Hebel, die man so haben kann.
Eigentlich schön. Aber interessant, das ist so eine Art Lobbyarbeit beim Film.
Ja, das ist so eine Bildungsarbeit.
Das ist wie Lobbyarbeit beim Film. Wo könnte man ein bisschen da was noch unterbringen, ohne dass es euch im Film wehtut? Im Gegenteil, ihr könntet doch was Gutes tun.
Genau.
Ich glaube, für den allerersten Kinofilm seid ihr damals in den Regenwald, oder?
Im Amazonas-Regenwald? Nee, das war der zweite.
Das war der zweite Film. Mhm. Okay. Um überhaupt da mal hinzukommen, eine komplett irre Anreise, oder? Mhm. Was sind die Bilder, die du heute noch in deinem Kopf hast von dieser Anreise?
Genau, es ist ein weiter, weiter Weg in den tiefen Dschungel rein. Ich weiß nicht mehr, ob wir innerhalb von Europa nochmal umsteigen mussten. Wir sind auf jeden Fall lange geflogen über Sao Paulo, über Manaus, noch tiefer in so ein kleines Städtchen irgendwo im Westen von Brasilien. Dann von dort weiter mit einem Auto einen Tag lang, dann mussten wir ein bisschen Boot fahren, bla bla bla, weil überall ist Wasser zum Glück. Und dann waren wir irgendwann wirklich da, wo Bitate und wo ein indigenes Volk mitten im Amazonas-Regenwald lebt. Also tagelang waren wir dafür unterwegs.
Wie ist das, wenn man so weit reist, immer weiter weg von der Zivilisation, die man kennt? Hat das was Beunruhigendes oder einfach nur spannend?
Beunruhigend finde ich es nicht, nee. Ich finde es natürlich ein großes Geschenk, dass wir das machen dürfen. Mhm. Ich muss auch vielleicht noch dazu sagen, das Team, mit dem wir diese Filme machen, ist recht klein. Wir sind ja ein Dokumentarteam, das heißt, wir sind 7 oder 8 Leute meistens. Mhm. Und ein Großteil dieses Teams hat die ersten beiden Filme auch schon mit mir gemacht. Und wir sind eher Freunde, als dass wir Kollegen sind. Es ist also auch gleichzeitig ein großes Geschenk mit so einer eingeschworenen Truppe, die auch vor allem alle Bock haben, kreativ einen Film für die Kinder in Deutschland zu machen, loszugehen. Und dann ist es wirklich wie so ein, ich würde also unsere Stimmung und auch meine eigene eher so als freudig aufgeregt beschreiben, neugierig. Auch schon auf dem Weg, wissend, dass das alles nichts mit dem Film zu tun haben wird, ist es ja dann trotzdem toll, in so einem Städtchen im Amazonas zu sein und irgendwo da ein Restaurant zu suchen, das nichts mit den Restaurants hier zu tun hat und irgendwas zu essen.
Ja,
ich fand es einfach fantastisch.
Ich musste nur so an Boris Herrmann denken, den Segler, den berühmten Segler, weißt du, der ja auch alleine dann um die Welt segelt. Und dann erzählt er von diesem einen Punkt im Polarmeer. Mhm. Es ist der Punkt auf der Erde, der am allerweitesten von jeglicher Zivilisation in alle Richtungen ist.
Krass.
Und das alleine.
Ja, ja.
Ich meine, so auf weiter See alleine ist ja schon irgendwie spooky.
Ja.
Aber jetzt stell dir mal vor, es ist der einsamste Punkt
Crazy.
Der Erde.
Crazy.
Ja, ja. Also 1000 Kilometer in die Richtung nichts, auch nicht in die andere Richtung. Mhm. Und da denke ich mir, krass. Und ich wusste nicht, ob das mit dem Amazonas nach dieser irren Anreise einfach so ähnlich ist, dass man so ganz weit weg ist. Wenn uns jetzt erst was passiert, das würde nie einer mitbekommen.
Ja, ja, also das hat man schon so ein bisschen. Ne? So dieses, wir sind ja schon an wirklich abgeschiedenen Orten, auch in der Mongolei, 3 Tage Fahrt weg von Ulaanbaatar, irgendwo da in der Wüste Gobi, zwischen irgendwelchen Nomaden waren wir unterwegs, auch für den zweiten Film. Das ist schon doof, wenn man das Gefühl hat, da könnte jetzt auch irgendwas passieren. Wo geht man denn dann hin und so? Aber wie gesagt, ich glaube, mir hilft dann immer sehr, oder für mich ist es ein schönes Gefühl, mit meinen Freunden das zu machen und Arbeit und Freundschaft und private Reise und so dann auch so ein bisschen zumindest zu verbinden.
Das Gegenteil von dieser Weite, wie in der Wüste Gobi zum Beispiel, das ist ja die Höhle.
Mhm.
Also das ist ja eine Höhle. Wart in Vietnam, meine ich nicht zu erinnern. Wart ja auch in einer Höhle. Wie hat sich das angefühlt, tagelang kein Tageslicht zu sehen?
Das war auch irre. Da waren wir 4 Tage, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist auch im zweiten Film gewesen, waren wir in der größten Höhle der Welt.
Die größte Höhle der Welt.
Mhm. Han Song Dong heißt die, in Zentralvietnam. Und das war crazy. Also man braucht erstmal schon mal einen Dreivierteltag, wo man wirklich auch durch Flüsse laufen muss, weil es gibt dort keine Straßen mehr. Man muss zu Fuß irgendwie den Dschungel bezwingen, bis man am Eingang der ersten Höhle ist. Die führt einen dann zur zweiten Höhle. Da hatte man dann aber auch schon einmal in der Höhle übernachtet. Und ja, das ist crazy. Es ist natürlich dunkel über die weiten Strecken. Man hat also immer irgendwie große Lampen dabei. Und auch da darf man ja eigentlich gar nicht so als Tourist einfach so durch. Da gibt es dann natürlich Touren und vor allem Leute, die uns unterstützt haben mit der Infrastruktur, weil wie hätten wir uns dort ernähren sollen, Zelte noch mitschleppen mit dem Kameraequipment und so. Es gab also so einen Trupp, der uns immer wieder so ein Basislager aufgebaut hat. Die sind dann an uns vorbei. Okay. Auch so krass, wie halt so mit unserer Ausrüstung, festen Schuhen und weiß nicht was für Hosen und so. Und dann sind da halt so ein Trupp Vietnamesen in Badelatschen, musste viel klettern, da sind die so quasi blind durch, das ist für die alles kein Ding gewesen. Und das war abgefahren. Licht gab es trotzdem alle 2 Tage, weil es dort diese berühmten Dolinen gibt, also diese Diese großen Brüche, wo in der Decke der Höhle was eingebrochen ist und wo man dann immer wieder kurz wie so eine Art Mini-Zwischenstopp hat. Da wachsen dann auch Urwälder und so. Es ist total irre gewesen.
So ein bisschen Licht von oben wie Stuttgart 21.
Weißt du? Wenn es irgendwann mal dazu kommt, wird es ja wahrscheinlich vergleichbar sein.
Wobei diese 28, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell nennen, das sind doch so 28 Türme, durch die Glas einfällt, die so ganz besonders sind, auch geschwungene Formen.
Ich glaube, ich bin ja gestern in Stuttgart angekommen und ich glaube am Bahnhof und ich glaube, dass das irgendwann richtig cool wird. Aber ja, wer weiß, wann dieses irgendwann tatsächlich dann der Fall ist. Ja. Übrigens wusstest du, dass ich Checker Tobi geworden bin, weil ich für das Ding TV beim SWR einen Beitrag über Stuttgart 21 gemacht habe?
Nein.
So wurde ich quasi entdeckt. Also ich habe für das Ding TV so einen Quatschbeitrag über eine Demo gegen Stuttgart 21 gemacht. Da war ich Anfang 20, Mitte 20 und habe so getan, als wäre Stuttgart 21 ein großes Musikfestival und habe einfach irgendwie dämliche Fragen. Es war ein bisschen funny. Okay. Und dann hat mich das Team, das jetzt Checker Tobi mit mir macht, im Fernsehen gesehen, in diesem Beitrag und haben gedacht, der ist witzig. Komm, den fragen wir, ob er auch sich für die Kindersendung bewerben will. Und so wurde ich dann zum Checker.
Was musstest du beim Casting machen dann? Denn da waren ja noch ganz viele andere Bewerber, oder?
Genau, ganz viele hatten sich beworben, das war ja ausgeschrieben. Ich wurde halt so reingesneakt. Ich musste im Ziegenstall mit so 250 Ziegen und Bauer Günther irgendwas machen, was ich für Kinder angemessen hielt. Und dann bin ich dahin, ich habe damals noch in Berlin gewohnt, hingefahren, habe mir auf dem Weg überlegt, was könnte man denn machen. Und dann habe ich einfach spontan ganz viel gemacht. Und ich glaube, weil ich mich nicht beworben habe und weil ich dachte, ja, ich mach da mal mit, Kinderfernsehen, es schwebt mir eigentlich nicht so vor, das wird bestimmt eine spannende Erfahrung, weil ich so entspannt war, war ich sehr ich selbst und ich glaube, deshalb hat es dann auch hingehauen am Ende.
Es hat dein ganzes Leben verändert und geprägt bis heute.
Ja, absolut. Ich bin sehr dankbar.
Zum Glück gibt es Stuttgart 21.
Gott sei Dank, hoffentlich weißt du? Demonstrieren sie noch eine Weile.
Meine kleine Freundin Marvi hat eine Frage an dich.
Cool.
Sie ist großer Checker-Tobi-Fan.
Wie alt ist Marvi?
Marvi ist so 11.
Okay.
Glaube ich. Oh Gott, ich bin so schlecht, wenn mich jemand nach Alter fragt. Ich glaube, Marvi ist 11.
Okay, liebe Grüße schon mal.
Das ist Marvis Frage.
Hallo, Checker Tobi. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ob du beim Experiment von vorher die Lösung weißt.
Oh, das ist eine gute Frage. Und ein bisschen auch eine gemeine Frage.
Ja.
Das Experiment ist eine Sendung, die kam in der Zeit irgendwann dazu und ich kriege immer von einem Experten eine Aufgabe gestellt und muss sie dann lösen mit verschiedenen Versuchen. Und ich darf mir auch immer Kinder dazu holen oder Leute, die gerade irgendwo sind. Und ganz oft war es wirklich sehr spontan, dass wir irgendwo im Englischen Garten in München waren und Kinder, die vorbeikamen, haben mir geholfen. Mhm. Und es ist, ich glaube, wir haben 70 Folgen gedreht so ungefähr. Und ich würde sagen, bei einer Handvoll hatte ich gar keine Ahnung.
Okay.
Und bei einigen wusste ich den Weg, weil wir vorher wussten, was wir alles machen müssen, um wirklich an einem Tag 15 Minuten Sendung zu drehen. Und bei den allermeisten war es so, dass natürlich eine Redaktion dabei ist, Redakteurinnen, Regisseurinnen und so weiter. Die haben einen Plan im Kopf und die geben mir immer wieder so, mach doch mal mehr was in die Richtung.
Okay.
Aber dadurch, dass wir uns auch offen halten wollten, dass Kinder wirklich mit ihren eigenen Ideen die gerade vorbeikommen, was mit mir ausprobieren, haben wir jetzt nie oder habe ich nie so einen richtigen Sendungsplan gekriegt, sondern konnte immer so ein bisschen auch rumprobieren. Und das ist eigentlich das, was das Format auch so schön macht, weil ich glaube, deswegen fragt man wie auch nach einem Checkperiment und nicht nach einer Checker-Tobi-Folge wahrscheinlich, weil Kinder können da einfach mitmachen und das war das Coole daran. Leider drehen wir es schon dann seit einer Weile nicht mehr.
Ja. Und wenn so etwas geplant ist, dann darf man das natürlich auch mal erzählen. Das ist ja auch eine Art Medienerziehung.
Absolut.
Medienkompetenz, dass man weiß, wie Fernsehen funktioniert.
Genau.
Und auch wenn man weiß, wie es funktioniert, man lässt sich ja trotzdem verzaubern.
Total.
Wie bei Zaubertricks.
Total.
Das ist das Lustige. Ab und zu habe ich mir mal so angeguckt bei YouTube, wie funktioniert der Zaubertrick. Aha. Man möchte das einfach wissen. Es darf eigentlich nicht verraten werden, aber es gibt so ein paar fiese Magier, die tun das doch. Und ich gucke mir das dann an und zwei Wochen später habe ich es vergessen.
Mhm.
Ist das nicht interessant?
Das ist
und schon gucke ich es wieder wie mit neuen Augen.
Ja
wirklich.
Mhm.
Außer als Copperfield die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen, das weiß ich bis heute noch, wie es funktioniert.
Das weiß ich gar nicht, dass das überhaupt jemals passiert ist.
Ja, naja, er hat unten an der Südspitze von Manhattan, er quasi so ein, das ist so wie so ein Rondell.
Ja.
Das Publikum sitzt im Kreis und dieser eine Kreis ist geöffnet an der Stelle und da siehst du die Freiheitsstatue.
Mhm.
Und dann wird die Wand wieder zugemacht und er macht lauter Brimborium und dann geht die Wand irgendwann wieder auf und die Freiheitsstatue ist einfach weg.
Weil sie das Rondell gedreht haben.
Ja, total simpel einfach. Aber du siehst, das kann ich mir bis heute merken. Und Marvi hat noch eine kleine Nachfrage.
Super.
Und die nächste Frage ist, wovor du Angst hast.
Oh, ja, das ist eine Frage, die ich von Kindern ganz, ganz viel gestellt bekomme.
Na klar.
Auch immer, wenn wir die Filme zusammen geguckt haben und danach das Q&A, die Fragestunde ist im Kino, ist die häufigste Frage, hattest du nicht Angst als? Und das kann ich total verstehen, weil ich mich auch genau dafür interessieren würde und weil ich als Checker Tobi ja wirklich viel Zeug ausprobiere und mache und schon oft mutig bin.
Natürlich, du bist mit dem Bungee-Seil in die Schlucht gesprungen.
Ja, ich bin im Fallschirm gesprungen.
Ja.
Beim Fallschirmspringen hatte ich wirklich Schiss. Ja. Also da kann ich mal, wie schon mal sagen, das habe ich erst vor ein paar Jahren gemacht und ich merke, dass ich, je älter ich werde, desto mehr Angst habe ich vor Dingen. Mhm. Interessanterweise.
Also ich glaube, desto cleverer ist man ja auch.
Ja,
also
wahrscheinlich.
Man weiß, desto mehr kapiert man ja auch, was alles passieren könnte.
Im schlimmsten Fall. Also es gibt eine Sache, die haben wir auch in der Sendung mal erzählt, im Schwimmbad-Check. Ich wollte unbedingt, und ganz oft ist es ja so, dass die Ideen für diese mutigen Sachen auch von mir selbst kommen. Beim Gummi-Check wusste ich will mal Bungee springen. Komm, wir machen das einfach.
Ja.
Im Schwimmbad-Check wollte ich unbedingt vom Zehner springen, weil das habe ich in meinem Leben noch nie getan. Und ich stand dann da oben und habe runtergeguckt und habe gedacht, auf keinen Fall, ich traue mich nicht, ich habe Angst. Und dann haben wir es in der Sendung aber auch gezeigt und das finde ich auch immer wieder wichtig, weil das ist ja auch was, man kann ja auch sehr große Angst davor haben, zu sagen, ich traue mich nicht. Also manchmal braucht man ja mehr Mut, Dinge nicht zu machen und dann bei sich zu bleiben, als einfach Sachen auszuprobieren.
Gerade in der Gruppe.
Ja, absolut.
Wenn so ein Gruppendruck entsteht, absolut. Andere machen es, mach du doch auch.
Ja, genau.
Schisser.
Genau, ätzend. Und finde ich ganz wichtig, das auch eben gerade Kindern auch zu zeigen, dass auch ich dann oft oder manchmal sage, nee, ich möchte nicht, ich traue mich nicht, mache ich wann anders oder ich mache es gar nicht, ist ja wurscht. Also vor so Sachen habe ich Angst.
Ich hätte vor Bungee mehr Angst als vom Fallschirmsprung. Also sage ich jetzt.
Sagen viele.
Weiß ich nicht, weil man springt, weil Fallschirm, der öffnet sich und man macht ja erstmal einen Huckepacksprung mit jemandem,
genau,
der sich auskennt.
Genau.
Aber an so einem Seil ins Nichts. Ich würde es nie machen, ums Verrecken nicht.
Interessant.
Ich habe totale Angst.
Also ich glaube, was beim Bungee-Springen was gemeiner ist, ist, dass man selbst springen muss. Man steht da und dann zählt er 1, 2, 3 und dann bist du derjenige, der dann entscheidet, in die Tiefe zu springen. Mhm. Bei meinem Fallschirmsprung war es so, ich klebte an diesem Typen dran und der ist einfach mit mir da raus.
Ja.
Da war auch nicht viel mit überlegen. Ja, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber das habe ich mittlerweile auch noch 2, 3 Mal für andere Sendungen gemacht.
Okay, gut.
Da wurde ich dann auch geschubst, das hat es mir sehr leicht gemacht, aber es bleibt eine aufregende Angelegenheit.
Und wie war das eigentlich damals, sich in einer Hochspannungsanlage vom Blitz treffen zu lassen? Wie hat sich das angefühlt?
Du bist ja wirklich einmal durch unsere gesamte Sache hier durch.
Ich denke gerade nur, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber das klingt nicht so gefährlich wie Fallschirmspringen.
Das war ja im Deutschen Museum in München und da sind ja Leute, das sind Professoren und Physikerinnen und so weiter. Und wenn der mir sagt, da kann nichts passieren, das ist ein Faradayscher Käfig, dann glaube ich dem das einfach.
Ja.
Ja. Aber es war trotzdem ein weirdes Gefühl, weil man sieht diese Blitze ja auch, diese mit weiß nicht wie viel Volt, Millionen Volt oder so, da in diesem Faradayschen Käfig knallen und da sitzt man drin. Und so richtig verstanden, warum mir da nichts passiert, habe ich bis heute nicht. Also insofern bin ich froh, dass es gut ging.
Wie fühlte sich das an in der Sekunde?
Man spürt nichts.
Man spürt nichts.
Nee.
Okay.
Wenn ich mich richtig erinnere, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, war da nichts Besonderes in meinem Körper los.
Lass uns nach Spitzbergen gehen.
Ja.
Da bist du auch im neuen Kinofilm.
Ja.
In Die heimliche Herrscherin der Erde. Spitzbergen ganz oben, minus 20 Grad, glaube ich, waren es unglaublich. Und dort gibt es ja diesen spannenden Samentresor.
Mhm.
Ja, wo alles, was auf der Erde kreucht und fleucht und wächst, dort mit Saaten oder Samen, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, gelagert wird.
Genau.
Und bewacht wird, oder? Das ist High Security.
Wenn der offen ist, wird der gut bewacht. Also ich weiß nicht, ob da immer jemand ist, aber es wird auch der wichtigste Ort der Welt genannt. Und er sieht zugegebenermaßen auch ein bisschen aus, als hätte sich das irgendwer für einen Science-Fiction- oder James-Bond-Film ausgedacht, dieses Ding.
Ja.
Der Saatgut-Tresor. Und der ist dort in Spitzbergen in den Permafrostboden gebaut worden. Auch genau dahin ans Ende der Welt, weil eben dort wenig Menschen sind, weil es dort auf dem Berg sicherlich keine Überflutung geben wird und so weiter. Und weil der Permafrostboden dauerhaft unter 0 Grad hat, noch, da sind wir wieder beim Klimathema, aber so, dass das wie so ein natürlicher Kühlschrank funktioniert. Und da legen wirklich Biologinnen und Geologen und Wissenschaftler von der ganzen Welt, aus allen Ländern der Welt, legen dort die Samen ab, das Saatgut, das in ihrem Land eine wichtige Rolle spielt. Da ist bestimmt die Weizenpflanze von irgendeinem Land vertreten, genauso aber eben wie der Samen des Baobabbaums aus Madagaskar und. Und wir durften dabei sein als diese Menschen aus aller Herren Länder dahin kamen. Der Saatguttresor wird nur zweimal im Jahr geöffnet. Wir waren bei einem Mal dabei und dann bringen die ihre Kisten mit dieser wertvollen Fracht. Für den Fall, dass eine Pflanze irgendwann ganz ausstirbt, gibt es dort zumindest noch eine Probe dann quasi, ja, und geben sie dort ab und lagern sie dort ein. Ist irre.
Ja, das, ja, ist spannend. Aha. Du durftest aber nicht rein. Und du darfst ja eigentlich überall rein.
Ja.
Auf der Erde, oder?
Ich habe mich auch gewundert.
Aber da hat man zuerst mal gesagt, nein, ja, nicht mal Checker-Tobi.
So ist es. Wir haben wirklich vorher alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben versucht, über die irgendwelche Ministerien in Deutschland zu gehen, irgendwo, wo wir dachten, so, da könnten wir doch noch einen Kontakt hin haben. Bitte legt irgendwer ein gutes Wort für uns ein. Es war nichts zu machen. Da darf keiner rein. Es ist einfach ein geschützter Ort. Da soll kein Schmutz, irgendwas reingebracht werden. Es ist alles sicher verpackt, eingeschweißt und so weiter und soll so auch bleiben. Und deswegen haben die wirklich, also über lange Monate und Wochen haben wir probiert, das hinzukriegen. Die haben einfach nein gesagt und sind dabei geblieben.
Dafür durftest du ins Bergwerk.
Richtig. Ne,
da durftet ihr einmal durchfahren.
Das letzte aktive Kohlebergwerk speziell.
Genau, das ist noch Kohle.
Mhm.
Und Kohle ist für uns jetzt erstmal dreckig und natürlich alte Methode zu heizen.
Mhm.
Warum ist Kohle so faszinierend?
Weil Kohle ein über Jahrhunderte oder Millionen entstandenes ehemals organisches Material ist. Also Kohle, Erdöl genauso entstehen, weil zur Zeit der Dinos, sage ich mal ganz platt in unserer Kindersprache, sterben Lebewesen, Bäume, Pflanzen, wie auch immer, und fallen auf den Boden und werden bedeckt von anderen Sedimentschichten und so weiter und so weiter. Das passiert über viele Millionen Jahre. Dadurch werden diese organischen Dinge unter viel Druck und Hitze irgendwann verwandelt in Kohle oder auch in Erdöl. Und wir Menschen haben irgendwann herausgefunden, dass man diese fossilen Dinge verbrennen kann und dann Strom oder Energie oder auch Wärme erzeugen kann. Und deswegen werden die aus dem Berg rausgebuddelt. Wurden, das ist mittlerweile zugemacht worden.
Genau. Aber Kohle waren unter anderem früher Bäume.
Richtig.
Bäume, Blätter. Ehrlich gesagt, es war mir nicht klar.
Ja, ich habe
auch. Dass Kohle früher Bäume waren.
Ja, genau. Ja, cool, dass du das gelernt hast. Genau.
Wusstest du das vorher schon?
Ich wusste es vom Erdöl, vom Plastikcheck.
Ja.
Ja. Aber genau, das finde ich auch super spannend. Deshalb ist es sehr kindlich natürlich zu sagen, es kann sein, dass man da verweste Dinosaurier mit ausbuddelt, weil es wirklich nicht unwahrscheinlich ist, dass das irgendwo auch der Fall ist. Organisches Material.
Ja. Ich fand es sehr erfrischend, dass du im Film zwischendurch auch irgendwann mal Kacke sagst.
Sage ich in unseren Sendungen sehr gerne und sehr oft.
Ich weiß die Situation leider nicht mehr, aber immer Kacke.
Ja. Als ich mich ärgere oder als ich Kacke sehe? Ich weiß es gerade selbst nicht.
Eine Kacke sehen, das ist ja schon fast wieder biologisch. Also das ist ja schon fast wieder Schulunterricht. Ich glaube, als du dich ärgerst,
ja,
als irgendwas nicht geklappt hat.
Es gibt so ein paar Sprachregeln, auch im Kinderfernsehen. Kacke, ja, dürfen wir sagen,
ja, aber
Scheiße nicht. Ja, weiß gar nicht genau, warum.
Ja, weil heute ist ja Scheiße eigentlich. Ich meine, klar, es hat immer noch so eine gewisse Schärfe. Ich merke es jetzt gerade, wo ich es ausspreche. Ja. Merke ich, aber.
Du hast dich auch gerade umgeguckt. Oh, hat es jemand gehört?
Die Tür geht auf. Ich dachte, man zerrt uns jetzt hier raus. Nein. Ja, also zwischendurch hast du im Film wirklich das Gefühl, du bist kein Checker mehr. Mhm. Du schaffst es nicht, ins nächste Level zu kommen.
So, ja, ist es.
Wie im Videogame.
Mhm.
Ja, ich habe nicht viel Zeit.
Aber ich werde sie nutzen.
Ich liebe den Satz. Aber aus welchem Videospiel ist der?
Ich glaube, den haben wir uns einfach so ausgedacht.
Ach, ich dachte, das sei aus einem echten Spiel.
Ich glaube nicht.
Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde sie
wir
nutzen.
Wir dachten, das ist halt so ein platter Actionfilmspruch einfach.
Ja. Ihr seid dann weiter zu den Mayas.
Mhm.
Stimmt. Und das habt ihr aus einem Videospiel zitiert, diesen Satz. Die Pyramiden Mexikos und die Seen der alten Mayas sprechen zu denen, die zuhören.
So ist es.
Hat sich das auch nur in Videospiele Erfinder ausgedacht oder ist das tatsächlich ein überlieferter Satz?
Das haben auch wir uns ausgedacht.
Gut, ja. Habt ihr sehr gut ausgedacht.
Also danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Wir haben diese Videospielgeschichte, weil du jetzt das gerade so zweimal gesagt hast, die kommt tatsächlich daher, dass ich, also Jahrgang 86, als ich so 6, 7 Jahre alt war, hatte der erste Nachbar einen Computer, so einen 386er.
Ja.
Und der hatte Monkey Island. Das beste Computerspiel in der Geschichte der Computerspiele. Auf 3 Disketten gab es das damals. Und ich bin immer zu ihm rüber, Jonathan Zepp, schöne Grüße, und habe bei ihm Monkey Island mitgespielt. Und dann kam irgendwann Monkey Island 2 und dann hatten wir mittlerweile bei uns in der Familie selbst einen Computer. Und zusätzlich zu Monkey Island 2 gab es das Computerspiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und das ist im Grunde die Vorlage für diese Szenen, die wir in Mexiko für den Anfang des Films gedreht haben, wo ich als Indiana Jones Verschnitt da unterwegs bin und Netzfallen ausweichen muss und eine Schlange mir begegnet und so weiter. Und weil ich dieses Spiel als Kind so sehr geliebt habe und weil ich es tatsächlich nie geschafft habe, fertig zu spielen. Das war, glaube ich, prä-Internet. Man konnte noch nicht eingeben, Indiana Jones, Fate of Atlantis, Komplettlösung. Das gab es noch nicht. Ja. Also bin ich einfach irgendwann gescheitert. Ich wusste einfach nicht, wie es weitergeht. Deswegen haben wir das in diesen Film so eingebaut. Und deswegen haben wir uns auch diese Art von Sprüchen ausgedacht, die sich dann irgendwie so in so einem Kinderkopf setzt sich sowas ja wirklich fest, bis in die Jetztzeit bei mir eingenistet haben.
Weißt du, was das Interessante ist an deinem Job?
Sag.
Im Erwachsenenfernsehen müssen ModeratorInnen ja wirklich seit langer Zeit deutlich jünger sein als ihre Zielgruppe. Also eine Freundin von mir hat mal eine Sendung gemacht im ersten Mittags. Die musste aus Altersgründen als knapp 50-Jährige,
shit,
sehr beliebt, musste diese Sendung abgeben.
Wirklich?
Damit eine, ich glaube, 26-jährige Kollegin, die das sicherlich auch gut gemacht hat und auch super nett ist, diese Sendung macht. Und wir reden hier von einer Zielgruppe von 60 bis 80. Die brauchen dann offensichtlich jemanden, der zwischen 20 und 30 ist. Und die 50-Jährige, sehr beliebt, musste weichen. Das ist ein bisschen die Logik des deutschen Fernsehens. Mhm. Das ist auch der Jugendwahn. Mhm. So, im Kinderfernsehen ist interessant, du und auch ein paar andere Kolleginnen, ihr dürft alt werden. Als 40-Jähriger und wahrscheinlich auch noch als 50-Jähriger wirst du für Kinder senden dürfen, aber nicht für Erwachsene. Ist das nicht eigentlich völlig absurd?
Total absurd. Also von vorne und hinten angeguckt ist es absurd.
Ja.
Also ich möchte mal beim Kinderfernsehen anfangen. Ich finde, es gibt wirklich wunderbare Beispiele dafür, weil ich kriege die Frage jetzt gerade ganz oft gestellt, wie lange kann man das noch machen? Du wirst jetzt dieses Jahr 40, bla bla bla.
Schau dir die Sendung mit der Maus an.
Eben.
Das geht dein Leben lang.
Eben. Christoph und Armin sind doch der Beweis dafür, dass wenn man Spaß und Lust und Neugierde sich erhält, dass man für Kinder Sachen erklären kann. Peter Lustig war mein großes persönliches Vorbild als Kind.
Ja.
Fand Löwenzahn fantastisch. Ich fand ihn super. Also wirklich. Und genau, interessanterweise geht das. Warum aber dann quasi das Erwachsenenfernsehen auf die Idee kommt, es genau umgekehrt zu machen, kann ich dir nicht beantworten, weil es umgekehrt für mich als Kinderfernsehmenschen auch nicht leicht ist zumindest oder uns nicht leicht gemacht wird. Ich meine jetzt mal meine ganze Gang da, die ganzen Kika-Gesichter, wo, finde ich, tolle, talentierte Leute sind. Den Sprung ins Erwachsenenfernsehen zu machen, der wird uns jetzt nicht immer leicht gemacht zumindest.
Mhm.
Genau. Interessanterweise. I don't know.
Ja, das ist die Logik, die mir aufhört, weil es wirklich auch oft keinen Sinn macht.
Ja.
Weißt du, lass doch einfach 60-Jährige für 60- bis 80-Jährige senden.
Absolut.
Aber in der heutigen Zeit geht das nicht mehr.
Aber es ist doch weird. Was sollen die denn dann machen? Für wen sollen die denn dann senden?
Ja, es ist krank.
Hm.
Wann bist du erwachsen geworden? Das ist die gemeinste Frage überhaupt, oder?
Nee, ja, es ist eine super gute Frage. Wann bin ich denn erwachsen geworden? Was meinst du denn mit erwachsen?
Ja, das darfst du auch für dich interpretieren. Irgendwann kann man sagen, ich bin einfach wirklich noch Kind und wir alle bewahren uns ja das Kind. Und das ist auch gut so.
Richtig.
Also das Kind bewahren. Und dennoch kommt irgendwann eine Zeit, in der man vielleicht lernt Verantwortung. In der die Zeit nicht mehr ganz so sorglos ist. Aber bei manchen dauert es vielleicht, bis sie 40, 50 sind.
Ja.
Ja. Bei manchen ist es vielleicht ganz schnell passiert.
Also ich glaube, das ist einfach, ich würde nicht sagen, es gibt, glaube ich, nicht den Punkt, wo ich erwachsen geworden bin. Aber Und ich finde auch nicht, dass sich das in irgendeiner Form widerspricht, so ein inneres Kind zu haben, bla bla bla.
Tut es auch gar nicht.
Und ich finde auch nicht, dass Erwachsenwerden per se negativ konnotiert wäre. Ich glaube, jedes Wichtige
ist, Erwachsenwerden ist, dass das äußere Kind nicht mehr da ist.
Ja, das habe ich, glaube ich, mittlerweile geschafft. Guck mal hier, ich bin langsam graumeliert, die Falten auf der Stirn werden mehr, um die Augen.
Sieht man aber, also Falten sehe ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Und das Grau sieht mache ich auch nicht so.
Okay, na gut, ich war beim Friseur gerade erst. Vielleicht hat er die alle weggesehen.
Um Gottes Willen. Nee, stimmt, aber wenn diese länger sind, gell, dann werden sie ein bisschen grauer. Deswegen ist immer gut, sie zu schneiden. Ja, verstehe ich.
Nee, aber also erwachsen geworden, ich würde sagen, das bin ich einfach so im Laufe der Jahre. Ich mache jetzt diese Sendung seit 13 Jahren fast. Ich habe mit 26 angefangen. Ich werde jetzt dieses Jahr 40. Und ich würde sagen, irgendwann zwischen, ich dachte ja auch früher immer so, die Zeit zwischen 20 und 30 ist die bessere Zeit, aber eigentlich ist 30 bis 40 hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin auch eher
40 bis 50 wird noch besser.
Ist es so?
Ja.
Freue mich sehr drauf. Und ich glaube, dass die 30er sind irgendwo der Zeitraum, wo ich erwachsen geworden bin. Mit Blick darauf, dass ich dann irgendwie, dass beruflich sehr viel passiert ist und mehr Dinge dazu kamen. Und da ist dann vielleicht ein Stück weit auch die Verantwortung gegenüber Redaktionskollegen und so weiter und so fort. Plötzlich muss ich mich irgendwie um meine Steuer richtig aktiv kümmern. So langweilige Erwachsenensachen.
Ja.
aber auch mit Blick darauf, dass ich kapiert habe, dass ich total einverstanden bin mit dem erwachsenen Menschen, der ich bin. Das ist vielleicht auch für mich so dieser Punkt, wo ich so denke, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Punkt erlebt, wo ich dachte, oh Mist, ich wäre gern wieder jünger, lass mich wieder zurück sein, Anfang 30. Habe ich gar nicht. Ich bin sehr einverstanden damit und ich finde, es ist ein sehr erwachsener Gedanke, zufrieden und einverstanden mit dem erwachsenen Menschen, der man ist, zu sein. Punkt.
Das ist sehr erwachsen.
Ja, siehst du?
Und eine andere Definition wäre zum Beispiel, zum ersten Mal alleine wohnen und selbst Wäsche waschen.
Ich habe 13 Jahre meines Lebens in WGs gewohnt. Und bin dann, da war ich, wie alt war ich denn, als ich allein, ich habe mal auch 4 Jahre ganz alleine gewohnt. Das war 19, mit 33, 33 bis 37 ungefähr, habe ich alleine gewohnt. Fantastisch, beste Entscheidung meines Lebens.
Also.
Und die WGs waren auch die beste Sache. Und wie ich jetzt lebe, ist noch viel schöner und so. Aber guter Punkt, ja. Alleine Wäsche waschen musste ich ja in den WGs schon, aber das alleine Wohnen, mich selbst einrichten, stimmt, guter Punkt. Da war nochmal ein großer Schritt ins Erwachsenen-Dasein. Plötzlich eigenes Geschirr kaufen.
Also
hatte ja immer WG-Geschirr.
Wir haben unsere Schlagzeile, Checker Tobi, ich wurde mit 33 erwachsen. Wenn man sowas liest, könnte man doch einfach nur reiern, oder?
Ja, ist das,
oder? Wenn man irgendwie so Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden und man denkt, oh Gott, Leute, echt. Also im Zusammenhang okay, aber alleine steht nicht.
Ist
Kennst
Journalismus
du das? Was wurde über dich schon geschrieben, über das du dich geärgert hast?
Ja, ach, es wird wenig über mich geschrieben. Vielmehr kriege ich ganz oft die schöne Gelegenheit, Interviews zu geben und dann sind Leute auch bei mir ja sehr wohlwollend. Ich habe ja das große Glück, dass jemand, der Kinderwissensfernsehen macht, wer soll denn bitte irgendwas dagegen haben, dass man Kinder schlauer macht? Also die Leute, die das kritisieren, die haben wirklich, die nehme ich dann auch nicht mehr ernst.
Ja.
Man kann ja die Art und Weise nicht mögen, man kann auch mich als Person nicht mögen und so, alles fair, aber die Sache kann erstmal keiner kritisieren, würde ich sagen. Und deswegen, das ist auch interessant, wie sich die letzten Jahre, seit ich die Sendung mache, die Medienwelt, unsere gesellschaftliche Art zu diskutieren und so verändert hat. Ich würde sagen, nicht zum Guten. Ich bin ein bisschen in der glücklichen Situation, in so einer Blase aus Liebe und Dankbarkeit zu existieren, wo Eltern, Lehrkräfte und der Rest der Gesellschaft sagt, gut, dass es euch gibt. Insofern, mir fällt jetzt gar nichts ein, wo ich sage, ach, so ärgerlich, die Leute da.
Ja.
Es gibt aber viel Quatsch, der über mich im Internet steht.
Ja,
zum Beispiel, dass ich am 1.1. Geburtstag hätte.
Okay.
Quatsch.
Wann hast du Geburtstag?
19.04.
29.04, okay.
Und deswegen, das finde ich ein wunderbares Beispiel, um auch den Kindern immer wieder zu sagen, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Ja. Da steht viel Quatsch.
Es ist auch nicht leicht, seinen eigenen Wikipedia-Eintrag zu verbessern.
Nee.
Denn ich habe neulich mit einem Autoren gesprochen. Stimmt, in dem Fall war es T.C. Boyle,
oh, wow,
der amerikanische Autor, über den auch ein Geburtsdatum steht oder ein Jahr.
Aha.
Und er ist in Wirklichkeit etwas älter, als im Internet steht.
Aha.
Und er hat mehrere Versuche, Anläufe genommen, um das richtig zu stellen. Es geht nicht.
Das gibt's
er schafft
nicht.
Es nicht.
Ja.
Also deswegen, er ist
großer
im Internet,
Fan
der sogar jünger.
Aber
T.C. Boyle.
Cool.
Der erste stimmt nicht.
Da stand mal, ich hätte eine 14-jährige Tochter. Das ist aber in Wirklichkeit die Tochter von einem Autoren, der ganz viele Checker-Tobi-Bücher schreibt. Und die schlimmste Falschinformation, die sich vor 2 Jahren verselbstständigt hat, war, nachdem Johannes Honsel gestorben ist. Das ist ein ganz lieber Freund gewesen, Erfinder von Checker-Tobi.
Ja.
Und dann ist das Internet und insbesondere TikTok und gerade da, wo die Jugendlichen rumhängen, explodiert. Und es hieß, Checker-Tobi sei tot. Und das war deshalb so ätzend, weil ein Freund von mir war ein guter und wichtiger Mensch in meinem Leben und ich wurde plötzlich auf der Straße von Jugendlichen angesprochen, die dann zu mir sagten, hör, du bist doch tot. Und das ist echt kacke gewesen. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss eigentlich, wir alle müssen, und ich habe ja die Reichweite, ich muss mehr machen Richtung Medienkompetenz. Den Kindern und Jugendlichen beibringen, worauf es ankommt, wenn sie sich in dieser Welt bewegen. Und das ist mir immer noch ein wichtiges Thema.
Das stimmt. Es könnte eine ganz neue Reihe werden.
Ja.
Checker Tobis Medienkompetenz.
Muss es eigentlich.
Oder?
Auch gerade jetzt mit KI, ne? Also überhaupt noch zu verstehen, was echt ist und was nicht, ist ein wichtiges Thema für unsere ganze Gesellschaft.
Was wirst du 2026 zum ersten Mal machen?
40 werden. Ich werde. Oh, ich
werde am 29.04.
So ist es, danke dir. Ich werde zum allerersten Mal, ich glaube zumindest seit ich ja doch. 6 Wochen Urlaub machen.
Wo?
Also
das finde ich jetzt überhaupt das Spannendste. Der Mann, der für seine Projekte durch die ganze Welt reist permanent, in Höhlen schlafen muss, wo macht er Urlaub?
Also wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber wir wissen schon, dass wir auf jeden Fall eine längere Auszeit machen wollen und Reisen Vielleicht, also eigentlich wollten wir die USA bereisen. Ein Land, das ich super spannend finde. Ich finde es auch immer noch super spannend. Ich bin mir nur nicht mehr ganz so sicher, wie, ob wir reinkommen und wie es da so weitergeht. Aber das steht eigentlich auf dem Plan. Und ich glaube, zumindest seit ich arbeite und Checker Tobi bin und mache, habe ich nie länger als vielleicht mal 4 Wochen. Aber 6 Wochen am Stück raus sein, habe ich noch nie gemacht. Freue ich mich sehr drauf.
Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Sehr gut, liebe ich.
Und die erste Frage... Ja, aber
muss ich so ganz schnell antworten oder kann ich ausholen?
Nein, du kannst ganz normal antworten.
Okay.
Denn das Lustige ist, die erste Frage, die ich mir ausgedacht hatte, war Urlaub in Balkonien oder Patagonien?
Immer, obwohl... gut, ja.
Also ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht für dich auch mal schön ist, einfach nur zu Hause zu sein.
Doch, klar, total.
Einfach nur mal auch an der Isar oder im Englischen Garten wieder Zeit zu haben.
Klar, voll. Doch, das ist so, natürlich. Und ich bin sehr gerne zu Hause. Und ich lebe auch mittlerweile, muss man dazu sagen, wirklich gerne in München. Ich habe mich eine Weile schwer getan mit der Stadt, aber jetzt bin
warum?
Ich da echt gerne.
Warum, Tobi?
Ja,
warum?
Was gut, war? Weiß ich nicht. Mehr sein mir. Ich kam aus Berlin, ich war 26 und ich fand München langweilig und blöd. Jetzt bin ich halt 39 und finde München aufgeräumt, schön, viel grün und weiß andere Dinge zu schätzen.
Ja.
Aber du hast recht, also... Ich würde immer auch Patagonien machen wollen, aber ich liebe Balkonien insofern, als ich gerne einfach mit Zeit und ohne was zu tun zu Hause bin.
Aber machst du es auch? Das ist die Frage.
Ja, immer wieder.
Okay, das schon.
Kommt auch vor, dass ich so sage, so, ich brauche jetzt eine Woche Urlaub und dann gar nichts unternommen wird, sondern einfach zu Hause bin.
Das gibt's sehr gut. Bekanntes oder Unbekanntes im Restaurant bestellen?
Kommt aufs Restaurant an, aber Unbekanntes.
Nehmen wir mal an, du gehst ins indische Restaurant. Bestellst du immer das Gleiche oder bestellst du was Neues?
Nee, ich probiere schon gerne viele neue Sachen aus.
Okay. Regenschirm oder stoisch nass werden?
Regenschirm.
Ich auch.
Ja.
Und ich bewundere manchmal Menschen, wenn du so mit Kolleginnen in die Kantine gehst mittags und es regnet und ich schön mit meinem Regenschirm. Ja, und die gehen einfach ohne Schirm und werden komplett nass. Und ich denke nur, ich will weder in der Kantine, noch will ich nachmittags an meinem Schreibtisch, will ich mit nassen Klamotten sitzen. Aber einigen scheint das total egal zu sein.
Aber gehen die, also machst du ihn auf, wenn es nur tröpfelt? Oder gehen die bei strömendem Regen neben dir her?
Ein bisschen, ja, die gehen bei strömendem Regen
das
neben dir her.
Das verstehe ich.
Ich verstehe es nicht.
Ich
und ich bin der Norddeutsche. Verstehst du? Ich bin derjenige, der schlechtes Wetter kann.
Ja, stimmt. Es ist in deinen Genen. Es ist andersrum vorgesehen.
Ja, also bei manchen, ich weiß nicht, wie sie es machen. So, und Sommer oder Winter?
Sommer.
Gut.
Ja, unbedingt. Ich bin auch kein Wintersportler oder so. Das ist ja häufig das, was Leuten, die jetzt Winter gesagt hätten, dann so, ja, aber Snowboard und Skifahren. Kann ich alles nicht, habe ich nie gemacht. Und Sommer ist einfach die freundlichere Zeit.
Ich habe noch ein kleines Kindergedicht für dich von Michael Augustin. Das heißt einfach nur heiß. Im Sommer ist es heiß, die Eisbären haben Eis. Wir Braunbären haben keines, was wirklich sehr gemein ist. Was wir jetzt schrecklich gerne wären, Schokoladeneisbären.
Oh, das ist auch süß.
Oder?
Toll, den merke ich mir wirklich. Das ist super.
Ja, Michael Augustin, ich schick dir das neue Buch von ihm, denn da sind lauter so Tiergedichte.
Sehr gerne.
Drin, und die sind so genial, dass du wirklich auch als Erwachsener, und du bist ja seit du 33 bist auch erwachsen.
Das weiß ich jetzt auch.
Dass man einfach so einen unglaublichen Spaß hat an dieser Freude und auch an diesen Ideen.
Ja, voll süß.
So, kurze Autovervollständigung noch. Vervollständige Folgensätze. Morgens als allererstes.
Kaffee und die Pflanzen in der Wohnung angucken.
Das ist schön. Du bist auch einer von denen, die Verben auch komplett weglassen. Einfach so. Morgens als allererstes Kaffee und, obwohl da war ja ein Verb dabei.
Da war ein Verb drin.
Da war ein Verb
dabei. Aber ich liebe es morgens irgendwie, wenn alles noch ruhig ist, draußen und drin, mit einem Kaffee in der Hand meine Pflanzen abzugehen und zu gucken, na, wie geht's dir und sowas, finde ich schön.
Du sprichst mit deinen Pflanzen.
Klar.
Und es bewirkt was? Spielst du ihnen Musik vor? Mozart oder die Toten Hosen?
Eher die Toten Hosen.
Okay.
Ja.
Was macht das mit Pflanzen?
Also denen geht's gut.
Ja, das hätte sein können, dass die wilder wachsen dann.
Könnte auch sein. Also ich habe den übergrünen Daumen und ich habe auch immer wieder mit verkackten Schildläusen zu tun. Wenn irgendwer weiß, was man gegen die machen kann und warum die überhaupt kommen.
Ja.
Aber ansonsten mag einfach gerne, es sind sehr viele Pflanzen bei uns und dann laufe ich da so rum und gucke mir die an.
Gibt es da noch keine Checker-Tobi-Folge zu diesen Läusen?
Es gibt, nee. Es gibt den Grünzeug-Check von Checker Jan. Okay. Aber da geht es nicht um Schildläuse.
Okay. Ganz leise werde ich, wenn
ich etwas beobachte, das mir unfair vorkommt. Also so, ne, so ich bin jetzt beim Thema Zivilcourage. Und aber gerade nicht hinkriege, das zu tun, was ich mir eigentlich in dem Moment unbedingt vornehme, nämlich was zu sagen, dazwischen zu gehen. Ja. Manchmal gelingt mir das, aber manchmal nicht. Häufig übrigens auch in so Situationen, da sind wir wieder beim Alter, aber es gibt ja manchmal so Situationen, wo man Ich will jetzt nicht irgendwelche blöden, platten Klischees rauskramen, aber ich kriege in meiner Branche und in meinem Beruf schon immer wieder mit, dass ältere Männer, die in so einer Chefposition sind, Sachen sagen, die ich nicht okay finde. Mhm. Und ich ärgere mich, wenn ich dann nicht die Größe habe, was zu machen. Und das sind so Momente, wo es auch so ein bisschen, wo ich dann so ein bisschen im Stuhl versinke und denke, oh, das ist unangenehm und es ist unangebracht und so weiter. Ja.
Aber man würde halt einfach ein irres Fass aufmachen und manchmal hat man auch nicht die Zeit, manchmal um diese 30 Minuten, die man jetzt wahrscheinlich investieren müsste, weißt du, und dann sagt man einfach, okay.
Aber es hat auch so viel mit Macht und Ohnmacht zu tun und das ist ja genau, da werde ich ruhig, dann aber manchmal leider.
Auf der anderen Seite, in der Situation heißt es ja auch immer, choose your battles wisely.
So ist es.
Ne? Also geh nicht in jeden Kampf, sondern wäge auch manchmal ein bisschen ab. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, dann
raste ich aus.
Nein, das ist nicht der Ernst.
Doch, ich bin kein friedlicher Verkehrsteilnehmer. Also ich, vor allem ist der Perspektivwechsel bei mir sehr entscheidend darüber, wen ich favorisiere oder nicht. Ich mache fast alles mit dem Fahrrad und hasse in dem Moment alle Autofahrer und Fahrerinnen. Und wenn ich aber Fußgänger bin und mir ein Fahrradfahrer da zu nah an mir vorbeifährt, dann was fällt dem ein? Und im Auto ist es noch viel schlimmer. Also insofern, ich bin sehr froh, dass ich in meinem Alltag wenig Auto fahren muss, weil in einer Stadt wie München würde es mich den letzten Nerv rauben. Aber ich bin dann jemand, der auch ganz plötzlich sehr hitzig wird und so losschimpft. Ich mag diese Seite an mir überhaupt nicht. Das ist eine der Themen, dass ich auch jetzt in meinen 40ern, die werden ja sehr schön, aber mal angehen könnte. Ja. Mal gucken.
Das heißt aber, dass du sehr flexibel bist, wenn du so die Perspektiven wechseln kannst.
Ja. Weißt
du,
fließend.
Also, eine große
fließend.
Flexibilität. Ja. Steht ja auch in deiner Profilanforderung, einfach für den Job.
Ja.
Steht es ja sowieso ohnehin drin. Ne?
So ist es.
Ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört.
Was ist damit gemeint?
Ein Geräusch aus deinem Leben. Kann alles sein.
Kann alles sein, ne?
Ein Geräusch. Das auch ein bisschen...
Dann möchte ich unbedingt das Gluckern oder Brutzeln, also halt so... Kennst du das, wenn man so, also ich koche sehr gerne und sehr viel. Oh, und wenn ich so zum Beispiel eine Bolognese mache und die so 3-4 Stunden einkocht und man hört dieses leise Blubbern von so einem Gericht, das auf dem Herd vor sich hindingt und schon längst den Geruch in die ganze Wohnung verstreut hat und so eine Wärme auch in diesem Raum macht und so, das ist ein sehr gutes Geräusch, das ich extrem liebe.
Oh, schön, das ist ein schönes Geräusch.
Freut mich.
Jetzt kriegen wir alle Hunger gerade wieder. Ich liebe nämlich auch Bolognese.
Ja, klar.
Das ist nach Pommes Curry, was ist eigentlich auch mein Lieblingsessen.
Ist es so?
Was ist dein Lieblingsessen? Meinst du es Grünkohl?
Ja, musst du jetzt sagen, als Norddeutscher.
Nee,
mit Pinkel, ne?
Ich weiß gar nicht, Pinkel ist ja auch so eine Wurst. Ne? Ich bin mir nie so ganz sicher, was es ist. Aber ich meine so die, ja, in dem Fall, ich esse jetzt auch nicht so viel Fleisch, aber ich habe nichts dagegen ab und zu. Mhm. Und dazu gehören wirklich diese, sie heißen teilweise Mettwürste, Kochwürste, diese so richtig groben. Gut geräuchert. Mhm. Grob. Und Grünkohl, Alter, wirklich, dafür, nee. Und bei dir?
Ich will nur kurz sagen, Grünkohl, wir haben das neulich im Ofen mit so Chili und Knoblauch, also hart werden zu Grünkohlchips. Fantastisch.
Privat?
Ja.
Ach so, okay.
Ja, ja, genau. Gab es bei uns zu Hause, haben wir gemacht.
Sag nochmal, Grünkohl mit?
Also Grünkohl kommt in den Ofen auf so ein Backblech einfach und wird mit so einer, mit so einem Marinade aus Knoblauch, Salz, Chili irgendwie gemacht und dann wird es hart und fest und crunchy. Und dann kann man es zum Beispiel wunderbar in eine Suppe tun und dann so darauf rum. Ist ganz toll. Empfehle ich hiermit. Und ansonsten ist mein Lieblingsgericht wahrscheinlich, also ich liebe die italienische Küche und wir haben ja gerade schon Bolo gesagt.
Ja, Bolo.
Also eine gute Pasta, egal mit welcher Soße, finde ich fantastisch.
Okay. Spagball. Die Engländer haben es mal Spagball genannt.
Was ist das?
Was denn das? Spaghetti Bolognese. Das nennen wir das Spagball.
Ich hab nie
What's
gehört.
For dinner? What's for dinner? Spagball.
Spagball.
Hab ich da? Okay, lustig.
Okay.
Spagball. Okay. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
jedes Motiv der Welt, denn ich habe kein Tattoo, was in meiner Generation und auch in meiner Blase wirklich selten ist.
Ja, stimmt.
Wirklich selten. Und deswegen bin ich mittlerweile fast ein bisschen, also froh auf jeden Fall, aber auch ein bisschen stolz, dass ich, weil ich natürlich im Laufe meines Lebens oft damit den Gedanken gespielt hatte, kein Tattoo habe. Was ich am längsten wollte, war einen Apfel auf meinen Unterarm zu tätowieren. Ich mag Äpfel gern. Ich habe meine engsten Freunde, die ich im Studium kennengelernt habe, mit denen bin ich über Jahre und jetzt machen wir es wieder, nach einer längeren Pause, aufs Apple Tree Garden Festival in Diepholz, auch da oben bei dir im Norden gefahren, zwischen Hannover und Bremen. Tolles, 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 kleines Musikfestival. Ja. Und dann dachten wir, wir sind ja die Apple Tree Gang, also lass uns doch einen Apfel tätowieren. Es gab auch schon so Designvorschläge, aber wir haben es nie durchgezogen.
Die Apple Tree Gang.
Ja.
Okay, der Apfel. Der ich finde,
Äpfel sind auch ein gutes Obst, also da macht man nicht viel verkehrt. Ein Freund von mir hat sich auf seinen, also der war mit Freunden beim Segeln in der Türkei und dann sind sie raus und haben gesagt, heute Abend lassen wir uns tätowieren. Er hat angefangen und hat jetzt auf seiner linken Wade einen Teller Spaghetti mit Tomatensauce. Die anderen haben danach zurückgezogen. Also niemand von den anderen hat sich tätowieren lassen. Und er läuft jetzt mit diesem sehr guten Tattoo an der Wade rum.
Vielleicht könnte er da noch eine Bolognese draus machen. Paul?
Ja.
Wo kommt Paul her? Mainz?
Der kommt aus der Nähe von Frankfurt, wohnt auch in München, ist aber ein Berlin-Freund.
Ist aber auch ein komisches Tattoo eigentlich, oder?
Ist ein sehr gutes Tattoo. Könnte ich mir auch vorstellen. Vor allem, du kannst es ja erweitern. Du kannst das restliche Bein ja mit einem Stück Parmesan, einer Flasche Olivenöl, Pfeffersalzstreuer oder so einfach erweitern. Und dann hast du alles, was du brauchst, auf dem Bein.
Haben die Mayas eigentlich Tattoos?
Ich glaube, die hatten Tattoos, ja.
Ja, denn das sind ja so diese typischen, auch teilweise aztekischen Muster. Aber haben die selber auch Tattoos oder sind nur wir in der westlichen Zivilisation, die uns diese Tattoos machen lassen?
Also da würde mich gar nicht wundern, wenn das so wäre. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich bin nicht so bewandert mit den Feinheiten der Maya-Kultur, ja, was deren Körperschmuck angeht. Aber ich könnte es mir vorstellen.
Ich habe aus dem Film auf jeden Fall auch erfahren, was gegen Chili hilft. Ne? Wenn man Chili einfach es etwas übertreibt, und das ist ja schnell der Fall, also bei mir, Zitrone.
Richtig, Limette. Ich habe in eine Limette gebissen.
Ja, denn was hat man nicht alles schon probiert? Milch trinken, hieß es irgendwann mal, Brot essen, Trockenbrot essen. Beides funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Ja, geht mir auch so.
Und Zitrone funktioniert?
Ja, also es gibt eine Szene im Film, wo ich wirklich eine sehr scharfe Chili reinbeiße. Und wie das so ist beim Film, diese Szene haben wir 10-mal gedreht. Oh. Ich hatte wirklich Magenprobleme. Aber was geholfen hat, war danach in so eine Limette zu beißen, weil die extreme, pure Säure dem die Schärfe ein bisschen nimmt.
Und da hast du wahrscheinlich auch nochmal ganz genau hingeschaut, oder? Als es um alte Maya-Rezepte ging. Denn wurde ja auch gekocht mit Chili und mit Mais und so.
Ja, also das ist schon auch wirklich toll, dass diese Tradition so fortgesetzt wird. Weil die Leute, die jetzt noch in diesem Bereich in Mexiko von den alten Mayas abstammen, die setzen ja ganz viele dieser Traditionen fort. Und da habe ich einen großen Respekt für und finde das super faszinierend. Und klar, die Küche, die Art, wie der Mais zubereitet wird, wie er dort zu Tortillas und so weiter verarbeitet wird, der ist überliefert und schon toll.
Ganz anders als bei uns? Also wird das da, machen die das ganz anders als wir?
Die Tortillas, meinst du? Oder das
Tortillas oder den Mais zubereiten oder so?
Ja, also wenn sie das noch traditionell machen, dann machen sie tatsächlich, nehmen sie diese Maiskörner und haben eine sogenannte Mano, also so, unten einen großen Stein, einen Mahlstein und oben so einen kleinen, den man in die Mano in die Hand nimmt und dann zu diesem Maisbrei zerreibt. Bisschen Wasser dazu hast du das fertige Grundstoff, dieses quasi so eine Art Mehl, wenn man so will, oder eine Paste, ein Teig für Tortillas.
Richtig anstrengend, oder?
Richtig anstrengend.
Das klingt schon anstrengend.
Aber so haben die das gemacht und so machen sie es zum Teil immer noch.
Ganz faszinierend auch, wie Humus hergestellt wird. Geil, da sind wir auch wieder so im Tauchen in die Erde ein, was ja auch so das Thema.
Also sie fällt noch beim Essen. Ich war beim Humus, den man in so einer Ost kriegt.
Ich bin bei den Mayas.
Okay, was muss ich jetzt? Okay.
Der Humus. Toll, wie die den Humus herstellen. Den Humus herstellen. Also jetzt Humus zum Essen. Also ist jetzt relativ simpel sogar. Ne? Also streng genommen.
Man püriert Kichererbsen.
Man püriert Kichererbsen, ein bisschen Olivenöl und so. Was heißt? Nee, in dem Fall geht es um Humus. Die Erde.
Der Boden.
Und ich finde das einfach so faszinierend, wie taktisch, wie klug die vorgehen, was die mit den Regenwürmern machen. Mhm. Ja, die Regenwürmer machen ja letztendlich aus Essensresten, machen sie nährbaren, tollen Boden.
Genau.
War mir auch nicht so klar, dass man das so ganz bewusst auch, ich meine, wir haben Komposthaufen, klar.
Ja.
Aber die beherrschen es in Perfektion.
Ja, genau. Die machen das dort, da wo wir gedreht haben, eben in dem Dorf von noch relativ traditionell lebenden Maya-Nachfahren, haben die, und das machen tatsächlich auch die Kinder, haben die so ein Gewächshaus und kümmern sich selbst darum, dass sie dort Salat und so weiter ziehen. Und die Kinder sind auch dafür verantwortlich, in so einem, ist auch nichts anderes als ein Komposthaufen, in so einer Kiste, wo irre viele Regenwürmer umherkrabbeln, die Essensreste immer wieder zu frischem Humus, zu frischer Erde verarbeiten zu lassen. Mit anderer Erde natürlich zu mischen, so damit die Nährstoffe dann irgendwie gut verteilt im Boden sind. Und das war wirklich toll, denen dabei zuzugucken und da mitmachen zu dürfen. Und das ist vielleicht auch der Shot in unserem Film, auf den ich am meisten stolz bin. Wir haben mehrfach in Ultranahaufnahme mit einem Makroobjektiv Regenwürmer beim Kacken gefilmt. Direkt vor der Linse. Ja. Und das kann man ja nicht, sich ausdenken. Das ist ja einfach nur Glück. Ja. Wir haben immer wieder Regenwürmer dahingelegt. Der Bereich, den die dann entlang krabbeln können, wie sie im Bild sind, ist vielleicht 2 Zentimeter breit. Mhm. Und dort haben die dann einfach einen Haufen gemacht. Man sieht, wie hinten aus dem Regenwurmpo eine Kackwurst rauskommt, Hummus. Irre.
Tobi, das war ein großer Spaß.
Mir hat es auch Freude gemacht.
Vielen Dank für diese Begegnung.
Danke dir.
Und ich habe mich ja, als ich zum ersten Mal mich mit Checker Tobi beschäftigt habe, habe ich mich über dieses Wort auch so ein bisschen gewundert. Ich denke, was ist das eigentlich für ein Wort, checken? Mhm. Weil eigentlich checkt ihr doch nicht. Ich meine, du wirst ja seit 13 Jahren mit dieser Frage konfrontiert sein. Aber eigentlich, und da habe ich nochmal im Duden nachgeguckt, ja, checken, erstens rempeln im Eishockey, zweitens nachprüfen, kontrollieren ist es ja auch nicht. Und drittens kapieren, hey, du checkst nicht. Alles ist nicht dein Checken. Hast du ein neues Checken erfunden?
Ja. Auf eine Art ist es ja schon nachkontrollieren und
aber es ist ja mehr so herausfinden eigentlich. Es ist ja nicht kontrollieren, sondern es ist ja eher herausfinden.
Genau, es ist herausfinden.
Eigentlich das Gegenteil von man kontrollieren.
Überprüfen, also losgehen und Sachen erforschen, rausgehen und dann aber kapieren. Das gehört unbedingt dazu. Deswegen kommt ja am Ende immer dieses gecheckt. Und das ist ja im Sinne von, jetzt habe ich es kapiert.
Jetzt habe ich es kapiert. Ja. Da ist das gecheckt wieder drin. Sehr schön.
Lieber Christian, vielen Dank.
Ja, der Letzte macht das Licht aus hier, ne?
So machen wir das.
Zum Schluss noch für dich ein kleines Gedicht hier von Michael Augustin. Ist ganz kurz. Nix zu machen, heißt das Gedicht. Nix zu machen einfach. Mach's Licht aus, Leuchtkäfer, ruft der Siebenschläfer. Das geht nicht, mein Alter. Ich hab keinen Schalter, sagt der Leuchtkäfer.
So,
das ist sweet.
So nett.
Bis die Tage wieder.
Bis dann. Danke dir sehr.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wie wär's mit unvergesslichen Kinderhörspielen?
An Heiligabend, so heißt es, strömen die Geister in die Nacht hinaus.
Mit Geschichten, die Generationen von Kindern und Eltern gehört und geliebt haben. Genau die gibt es ab jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek.
Mr. Scrooge, wie überaus erquicklich Sie kennenzulernen, Sir.
Das Kompliment kann ich nicht erwidern.
Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, Peter Pan und viele mehr. Immer freitags gibt es eine neue Folge.
Erwachsen werden ist das größte Abenteuer von allen.
Die Kinderhörspielklassiker in der ARD-Audiothek.